Insofern haben wir jetzt in diesem Gutachten insbesondere die Jahre 2021 bis 2023 in den Blick genommen. In diesem Zeitraum sind sektorenübergreifend die Emissionen von gut 761 Millionen Tonnen auf 672 Millionen Tonnen gesunken, also um 11,7%, durchaus ein erheblicher Rückgang. Und dazu haben alle Sektoren beigetragen, bis auf den Verkehr.
Das war Hans-Martin Henning vom Expertenrat für Klimafragen. Das Gremium, das die Bundesregierung berät, hat in dieser Woche sein 2-Jahres-Gutachten vorgestellt. Deutschland macht demnach zwar Fortschritte beim Klimaschutz, doch das Tempo muss steigen und der Klimaschutz breiter gedacht werden. Was das bedeutet, das klären wir gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
Hi, ihr hört die Folge vom 7. Februar 2025. Und heute geht es um das 2-Jahres-Gutachten, das der Expertenrat für Klimafragen in dieser Woche vorgelegt hat, um die Anti-Klimapolitik von Donald Trump und um Grönlands Eisschild, der infolge des Klimawandels immer größere Risse bekommt.
Der Expertenrat für Klimafragen hat in dieser Woche, also am Mittwoch, sein 2-Jahres-Gutachten vorgelegt und sich darin angeschaut, wie Deutschland beim Klimaschutz vorankommt. Um es schon mal vorab zu sagen, die Bilanz ist gemischt. Das schauen wir uns gleich etwas genauer an, aber zuerst noch ein paar Worte zur Einordnung. Der Expertenrat für Klimafragen oder auch kurz Klimarat, das ist ein unabhängiges BeraterInnengremium der Bundesregierung, das im August 2020 eingerichtet wurde, und zwar im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, das die damalige Bundesregierung im Jahr davor beschlossen hatte. Der Rat hat 5 Mitglieder. Vorsitzender ist Hans-Martin Henning. Ihr habt ihn anfangs gehört. Er ist Direktor des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg. Der Rat überprüft sozusagen die Wirksamkeit der deutschen Klimapolitik und legt dazu Gutachten vor, nämlich jährliche Prüfberichte sowie 2-Jahres-Gutachten, so wie in dieser Woche. Und es gibt auch Sondergutachten, die die Bundesregierung in Auftrag geben kann. Und so ein Sondergutachten, das hat es auch im letzten Jahr gegeben. Darüber haben wir hier im Podcast auch gesprochen.
Was man vielleicht auch noch sagen muss, Vorbild für das Gremium war unter anderem das britische Committee on Climate Change. Das gibt es in Großbritannien schon seit 2008. Aber das deutsche Gremium hat weniger Kompetenzen als das britische Vorbild und kann eigentlich nur Empfehlungen und Anregungen geben. Was die Politik dann damit macht, ist wieder eine andere Frage. So, und jetzt kommen wir zu dem aktuellen 2-Jahres-Gutachten. Was steht denn da nun drin?
Ja, wir haben es ja schon kurz angesprochen. Die Bilanz, die ist gemischt. Es gibt Fortschritte in der deutschen Klimapolitik, aber diese Fortschritte reichen eben nicht aus. Das ist die zentrale Aussage des Gutachtens. Schauen wir uns erstmal die Fortschritte an. Der Expertenrat hat sich mit dem Zeitraum von 2021 bis 2023 beschäftigt und das Ergebnis ist, es gibt deutliche Verbesserungen. Die CO2-Emissionen sind schneller bzw. stärker gesunken als in den Jahren davor. Aber diese Beschleunigung, die vor allem auf den Bereich Energiewirtschaft entfällt, also Stromproduktion, die immer grüner, also erneuerbarer wird, diese Beschleunigung reicht eben trotzdem nicht, um das deutsche Klimaziel für 2030 zu schaffen, nämlich die Emissionen um 65% unter das Niveau von 1990 zu drücken.
Ja, und damit hat zum zweiten Mal ein Gutachten festgestellt, dass Deutschland sein Klimaziel 2030 verfehlen wird. Das hat laut Klimaschutzgesetz zur Folge die neue Bundesregierung muss ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen, voraussichtlich bis Ende 2025 beziehungsweise innerhalb von 12 Monaten. Und das wird dann auch wirklich interessant, was die neue Regierung, wie auch immer sie dann zusammengesetzt sein wird, dann auf den Tisch legen wird. Jetzt im Wahlkampf ist ja nicht so viel zu hören in Sachen Klimaschutzmaßnahmen, aber laut Klimaschutzgesetz muss eben die neue Regierung schon bald aktiv werden und etwas tun.
Genau, und wo der Handlungsbedarf liegt, das ist auch schon lange klar. Das bestätigt auch das Zwei-Jahres-Gutachten. Es sind vor allem die Bereiche Gebäude und Verkehr. Da passiert zu wenig. Wer sich im Detail für die Zahlen interessiert, wir haben auf klimareporter.de dazu einen ganz ausführlichen Artikel veröffentlicht. Den verlinken wir dann auch in den Shownotes, da kann man das nachlesen. Ja, und zu diesen beiden Problembereichen kommt jetzt eben noch ein dritter dazu, nämlich die Emissionen aus der Landnutzung. Der Fachbegriff lautet LULUCF, das ist die Abkürzung für Land Use Change and Forestry, also Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Wald. Wälder, Moore, Äcker und Grünland werden eben so stark genutzt, dass sie mittlerweile, nämlich seit rund 10 Jahren, mehr CO2 emittieren als speichern. Das ist jetzt nicht neu, aber seitdem im letzten Oktober die aktuelle Bundeswaldinventur veröffentlicht wurde, da liegen neue Zahlen vor, wie sich der Landnutzungssektor bis 2022 entwickelt hat. Ja, und diese Zahlen, die haben es wirklich in sich.
Ja, und der Expertenrat für Klimafragen, der stellt halt fest, dass sich die Landnutzungsbilanz drastisch geändert hat. Zuvor war nämlich angenommen worden, dass von 2018 bis 2022 durch die Landnutzung insgesamt 11 Millionen Tonnen CO2 emittiert werden. Und durch die Waldinventur zeigt sich jetzt, dass es 370 Millionen Tonnen sind, rechnet das Gutachten vor. 2022 entsprachen die Emissionen aus der Landnutzung damit schon etwa 10% der gesamten Emissionen Deutschlands. Und der Expertenrat fordert hier eine rasche Umkehr, sonst würde das Klimaziel 2030 auf jeden Fall verfehlt. Und das liegt ja auch auf der Hand, wenn man bedenkt, dass das Klimaschutzgesetz sogar verlangt, dass der Bereich Landnutzung ab 2030 jährlich 25 Millionen Tonnen CO2 speichert und damit die deutsche Klimabilanz entlastet. Aber davon sind wir sehr, sehr weit entfernt.
Ja, und der Expertenrat, der gibt auch Empfehlungen, was die neue Regierung tun sollte. Die große Überschrift lautet hier, es braucht eine Gesamtstrategie und erhebliche Investitionen, um einen, Zitat, leistungsfähigen, klimaneutralen Kapitalstock aufzubauen. Ja, und auch sehr wichtig, Klimaschutzmaßnahmen sollten sozial ausgewogener sein als bislang. Der Expertenrat kritisiert ganz ausdrücklich das soziale Ungleichgewicht, das bislang bei Klimamaßnahmen besteht. Das heißt, von vielen Fördermaßnahmen profitieren derzeit vor allem einkommensstärkere Gruppen. Das muss sich ändern, sagen die ExpertInnen, etwa mit einem Klimageld oder auch durch den Ausbau einer klimafreundlichen Infrastruktur, durch sozial gestaffelte Förderprogramme oder auch direkte Finanzhilfen.
Wir gehen zum zweiten Thema. US-amerikanische Behörden haben begonnen, Inhalte, die mit dem Klimawandel zu tun haben, einzuschränken oder ganz zu löschen. Wo im Januar noch Informationen zu Klimaschutz oder den Folgen von Treibhausgasemissionen oder Waldbrandbekämpfung zu finden waren, erscheinen jetzt Fehlermeldungen oder Hinweise, dass die gesuchte Seite nicht mehr auffindbar sei. Betroffen sind zahlreiche Behörden und Ministerien, aber auch die Seite des Weißen Hauses. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Deregulierungspolitik, mit der frühere Klimaschutz- und Erneuerbarenprogramme der Biden-Administration rückgängig gemacht werden sollen. Denn aus Sicht von Trump sind Umwelt- und Klimavorgaben schädlich für die Wirtschaft und deshalb sollen diese Regeln abgeschafft werden.
Ja, schon in Trumps erster Amtszeit von 2017 bis 2021, da verschwanden fast 40% der Inhalte mit Bezug zum Klimawandel von den Webseiten der US-Behörden. Präsident Joe Biden hat die dann wieder rekonstruiert, aber jetzt geht's eben wieder los. Zwar versuchen Forschende und Nichtregierungsorganisationen, die gelöschten Daten zu sichern, aber wenn Klimadaten nicht aktualisiert werden, verlieren sie halt an Aussagekraft. In der Folge könnten politische Maßnahmen und Analysen durch die Wissenschaft erschwert werden, wenn Umwelt- und Klimadaten nicht vollständig sind.
Und in dieser Woche wurde auch Chris Wright vom US-Senat als Energieminister der USA bestätigt. 59 Senatoren stimmten für Wright, 38 gegen ihn. Und damit hat sich Trumps Wunschkandidat durchgesetzt. Trump sieht in Wright einen Pionier für fossile Energien wohlgemerkt. Mit seinem Fracking-Unternehmen Liberty Energy habe Wright dabei geholfen, die amerikanische Schieferrevolution in Gang zu bringen. Wright hat sich in der Vergangenheit mehrfach und äußerst lautstark gegen die Energiewende positioniert und die Existenz des Klimawandels geleugnet. Seine Devise: Mehr fossile Energien könnten Menschen auf der ganzen Welt aus der Armut befreien. Und 2019 hat er vor laufender Kamera Fracking-Wasser getrunken, weil er eben damit beweisen wollte, dass dies nicht gesundheitsschädlich sei. Tatsächlich geht aber Fracking eben mit zahlreichen Beeinträchtigungen für die Umwelt einher. Die Aufgabe von Wright als Energieminister ist es nun, die Bürokratie im Energiebereich abzubauen und Investitionen in fossile Brennstoffe anzukurbeln.
Trump hat schon am ersten Tag seines Amtsantritts Fakten für eine Rolle rückwärts bei der Energiewende geschaffen und zwei Dekrete verabschiedet. Eines hat den nationalen Energienotstand erklärt und ein weiteres Dekret mit dem Titel Unleashing American Energy, also sowas wie Entfesseln des amerikanischen Energiesektors. Das soll helfen, die fossile Energieproduktion in den USA zu fördern. Vorschriften, die die Ausbeutung fossiler Brennstoffe behindern, die sollen abgebaut werden. Und auch Richtlinien für Elektroautos sollen umgekehrt oder abgeschafft werden. Die Anordnung gilt aber nicht für erneuerbare Energien. Sie stoppt stattdessen die Genehmigung für neue Windprojekte auf Bundesland und Offshore-Windparks in Bundesgewässern, bis eine umfassende Bewertung der bisherigen Praxis vorliegt. Trump hat sich in der Vergangenheit oft gegen die Windenergie ausgesprochen und gesagt, sie sei hässlich und sie käme aus China.
Ja, der Betrieb bestehender Windparks ist davon nicht betroffen. Derzeit kommen in den USA 10% des Stroms aus der Windenergie. Aber die Entscheidung könnte Offshore-Windparks verzögern oder gar verhindern, die sich eben gerade noch in der Planungs- oder Genehmigungsphase befinden. Vertreter aus der erneuerbaren Branche warnen, dass diese Dekrete Milliardeninvestitionen gefährden und Tausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel stehen. Mehrere Umweltorganisationen und Bundesstaaten bereiten bereits Klagen gegen diese Anordnung vor. Es ist strittig, ob Trump einen so umfassenden Erlass für eine gesamte Branche ohne den Kongress zu beteiligen erlassen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist also offen, ob Trumps Maßnahmen Bestand haben oder von Gerichten kassiert werden. Und zudem wollen mehrere Gouverneure von Bundesstaaten mit einer starken Windindustrie, darunter Kalifornien, alternative Wege suchen und ihre geplanten Windenergieprojekte fortsetzen.
Und es ist auch fraglich, welche Einschnitte die Republikaner beim Inflation Reduction Act mitmachen werden. Das ist das Gesetz, mit welchem Joe Biden die Inflation bekämpfen wollte und welches den Ausbau der Erneuerbaren durch Steueranreize und Investitionen ankurbeln soll. Die Investitionen sind jedoch größtenteils in republikanische Bundesstaaten geflossen, nämlich so wie Texas, Iowa, Oklahoma oder Kansas. Das sind alles Staaten mit den größten Windkapazitäten in den USA.
Es ist zwar unrealistisch, dass Trump die Energiewende komplett wieder rückabwickelt, aber er will die fossile Industrie stärken und das kann eben dazu führen, dass grüne Märkte und erneuerbare Energien in den USA darunter leiden. Für die USA ist es so im Prinzip unmöglich, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden, so wie es das Pariser Klimaabkommen ja vorsieht. Und stattdessen könnten die Emissionen der USA noch weiter steigen. Und weil die USA der zweitgrößte Emittent sind, würde das auch den Klimaschutz insgesamt zurückwerfen.
Zum Schluss blicken wir noch kurz nach Grönland. Donald Trump hat ja kurz vor seinem Amtsantritt gesagt oder angedroht, dass er die Kontrolle über Grönland will. Das hat er übrigens auch schon während seiner ersten Amtszeit gesagt, also dass er Grönland kaufen will. Daraus ist damals nichts geworden. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Hinter diesen Plänen, so ist zu vermuten, stehen geostrategische und ökonomische Motive. Die größte Insel der Welt ist sozusagen strategisch sehr günstig gelegen aus Sicht der USA. Sie haben dort auch schon einen Luftwaffenstützpunkt mit einem Frühwarnsystem für ballistische Raketen. Und Grönland hat viele Bodenschätze, Öl, Gas, Gold, Diamanten, Uran, Zink, Blei. Öl und Gas zu fördern ist aus Umweltgründen derzeit verboten, aber der Punkt ist natürlich, diese Rohstoffe unter Grönlands Eis werden durch den Klimawandel leichter zugänglich, weil das Eis eben schmilzt. Herr Trump und andere finden das im Prinzip gut, weil es lukrative Geschäfte verspricht. Aber auf der anderen Seite, und das ist unser Thema, auf der anderen Seite führt dieses Schmelzen des Eises zu einem immer schneller wachsenden Anstieg des globalen Meeresspiegels. Und das ist ein wirklich sehr großes und relevantes Risiko.
Das zeigt jetzt auch eine neue Studie, die gerade im Fachmagazin Nature Geoscience erschienen ist. Forschende aus Großbritannien und den USA haben sich mit dem grönländischen Eisschild beschäftigt und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Eisschild, der etwa 80% der Fläche Grönlands bedeckt, immer mehr Risse und Brüche bekommt, sogenannte Gletscherspalten. Die Spalten werden immer größer und breiter, vor allen Dingen natürlich an den Rändern des Eisschilds. Und das heißt, Grönlands Eispanzer wird brüchiger und instabiler.
Ja, um es nochmal kurz zu erklären, Gletscherspalten sind keilförmige Risse. Und diese Risse entstehen, wenn Gletscher sich ungleichmäßig bewegen. Und das tun sie, denn Eis fließt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten an der Oberfläche eines Gletschers. Und in seiner Mitte ist es schneller als an den Rändern oder in tieferen Schichten. Und so entstehen Spannungen, die das Eis zum Aufbrechen bringen. Und weil die Temperaturen steigen und gerade in der Arktis besonders schnell, führt das dazu, dass das Eis an der Oberfläche und an den Rändern von Gletschern schneller fließt und damit steigen die Spannungen im Eisschild und die Gletscherspalten reißen weiter.
Für die aktuelle Studie hat das Forschungsteam hochauflösende Satellitenbilder verwendet und daraus 3D-Oberflächenkarten des Eisschilds erstellt und diese analysiert. Und zwar für den Zeitraum zwischen 2016 und 2021. So konnten sie zeigen, dass die Gletscherspalten in einigen Sektoren um bis zu 25% größer geworden sind. Größere Spalten bedeutet, Wasser und Wärme gelangen vermehrt ins Innere des Eisschilds und das beschleunigt den Eisverlust. Oder einfach gesagt, das Schmelzen wird schneller. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Laut der Studie könnten es bis zu 30 cm sein, die der Meeresspiegel durch das Schmelzwasser des grönländischen Eisschilds bis zum Jahr 2100 ansteigt.
Auf jeden Fall ist es ein sehr großes Risiko. Wir haben es schon gesagt und man kann es aber auch nicht oft genug sagen. Für Küstenstädte, für Küstenregionen, für viele Millionen Menschen. Im Prinzip bedeutet es ja, dass es weniger Landfläche auf unserem Planeten geben wird, also dass wir weniger Platz haben werden. Und das ist keine sehr gute Aussicht. Ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass die Kosten, die der steigende Meeresspiegel mit sich bringen wird, um ein Vielfaches über dem liegen, was eine Ausbeutung von Grönlands Bodenschätzen einbringen kann.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und dann bedanken wir uns noch bei Rainer Zöller und Felix Güte, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und für eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche Spende bedanken wir uns Außerdem bei Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kevener, Philipp Dressler, Saskia Reinbeek, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bandorf, Heiko Jessen und Tanja Goratzer. Ciao.
Ciao auch von mir und danke.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.